Willkommen im Freien Radio für Stuttgart. Ihr hört den Stotterfunk auf 99,2 MHz oder 102,1 über Kabel. Ihr könnt es auch gerne übers Internet hören, über www.freies-radio.de. Wir haben heute einige sehr schöne Themen, aber stellt euch kurz vielleicht mal vor, nur kurz zu meiner Person. Ich heiße Anja Frei, bin Mitglied der Redaktion des Stotterfunks und leite in Stuttgart die Selbsthilfegruppe und gebe jetzt ab zu den anderen.
Ich bin Michael Kofort. Ich komme aus Münster und habe hier lange Zeit aktiv in der Selbsthilfegruppe Münster und auch im Landesverband NRW. Und ich arbeite jetzt seit 10 oder 12 Jahren bei der BV in der Halbzeitstelle, hauptsächlich im Verlag.
Ich bin Michael Reichert, bin heute auch wieder dabei, mache seit etwa 10 Jahren beim Stotterfunk mit, bin auch genauso lange in der Stuttgarter Selbsthilfegruppe und freue mich auf ein abwechslungsreiches Programm und eine schöne Sendung heute.
Hallo, ich bin die Gabi Eder, bin auch bei der Selbsthilfegruppe Stuttgart dabei und mache bei der Bundesvereinigung Stottern und Selbsthilfe auch die Multiplikatoren für Stottern und Beruf. Eine ehrenamtliche Aufgabe.
Dann vielen Dank für eure kurze Vorstellung. Als Interviewpartnerin habe ich jetzt die Frau Frei. Guten Tag, Frau Frei. Ich heiße Anja Frei und Sie heißen auch Frau Frei. Kurz für die Zuhörer, sind wir verwandt, verschwägert, bekannt? Nein, sind wir nicht. Oder Frau Frei?
Nein, wir sind nicht verwandt. Auch ich bin nur eine angeheiratete Frei. Von dem her, wir kannten uns vorher nicht. Das war jetzt reiner Zufall, dass wir beide den gleichen Nachnamen haben.
Genau, ich bin auch angeheiratet. Und es gibt in Stuttgart sehr viele Freis, habe ich schon festgestellt. Genau, das zu dem Thema. Und jetzt möchte ich dazu kommen, warum wir jetzt miteinander sprechen. Wir haben uns kennengelernt im Rahmen eines Projektes, was wir beide zusammen vorbereitet haben. Ein Bewerbertag, der jetzt stattfinden sollte am 2.7. Aus den bekannten Gründen hat dieser leider nicht stattgefunden und den mussten wir leider verschieben. Können Sie vielleicht kurz was dazu sagen?
Ja, also wir hatten ein Bewerbertraining geplant bei uns im Unternehmen. Ich arbeite bei der Edizyplin AG, Direktion Stuttgart. Und wir haben uns, oder der Kontakt kam zustande über den sozialen Marktplatz in Stuttgart im Jahr 2019. Und da haben wir eine Vereinbarung gemeinsam getroffen. Und unser Part dieser Vereinbarung war, einen Bewerbertag auf die Beine zu stellen für stotternde Menschen.
Genau, und unser Part war, dass wir über das Thema informieren, dass wir die Mitarbeiter informieren, wie man mit uns als Betroffene umgeht, was wir uns wünschen würden, und das wäre unser Tag. Und Sie haben ja daraus auch ein Azubi-Projekt gemacht, dass die Azubis diesen Tag veranstalten, vorbereiten, planen. Ich hatte ja auch Kontakt mit einer Kollegin, was sehr nett war. Wie sind Sie dazu gekommen, dass es ein Azubi-Projekt geworden ist? Sie hätten das ja auch alles selber machen können.
Das hätte ich natürlich tun können, aber wir sind auch der Meinung, dass unsere Auszubildenden im Rahmen ihrer Ausbildung auch einen Blick über den Tellerrand hinaus brauchen können, dass es ganz gut ist, einfach auch mal weg von dem Alltagsgeschäft zu kommen und ja einfach so in so eine Projektarbeit hineinzugehen. Und deshalb haben wir da eine Projektgruppe gemacht. Ich glaube, es waren so etwa 5 oder 6 Auszubildende, die an diesem Projekt gearbeitet haben. Und die haben sich im Prinzip damit beschäftigt, wie können wir einen halben Tag entsprechend gestalten, dass ja die Stotternden bei uns im Unternehmen ein Training bekommen, wie sie in Bewerbungssituationen umgehen können und dann natürlich auch ganz wichtig, wie dass man sowas auch üben kann. Also einfach mal ganz reale Situationen nachspielen kann im Vorstellungsgespräch beispielsweise.
Ja, genau, dass uns das auch hilft, dass wir als Betroffene darauf vorbereitet sind. Ich war vor 20 Jahren, war ich so nicht vorbereitet. Ich hatte solchen Tag nicht. Und es wäre schön gewesen, wenn ich selber die Möglichkeit gehabt hätte und dass ihre Personaler, die normalerweise Vorstellungsgespräche führen, dass sie uns auch mal sehen und dass die halt merken, Mensch, das ist ja jetzt gar nicht so schlimm, wenn der Kollege da mal kurz ein bisschen hakt oder vielleicht ein bisschen länger braucht, um ein Wort rauszubringen und ja, dass man uns auch einstellen kann. Das finde ich auch ganz wichtig, dass man den Kontakt hält, dass man die Angst voreinander auch verliert. Finde ich sehr, sehr wichtig.
Da gebe ich Ihnen vollkommen recht, ja. Also auch ich habe jetzt auch mal nachgedacht und überlegt, aber ich kann mich jetzt zumindest nicht bewusst daran erinnern, mal einen stotternden Menschen vor mir gehabt zu haben. Zum Beispiel einen Mitarbeitenden oder auch einen Bewerber oder eine Bewerberin. Und ja, wenn man da einfach keine Erfahrung hat mit dieser Sprachbehinderung, dann ist man selbst natürlich auch so ein bisschen unsicher, wenn man damit plötzlich konfrontiert wird. Und deshalb hatte ich mich auch sehr auf diesen Tag gefreut, einfach um ein bisschen mehr darüber zu lernen, zu erfahren, auch wie kann ich damit umgehen, wenn ich da jetzt in so einem Vorstellungsgespräch drin sitze. Wie kann ich selber ja reflektieren, wie ich auf den Bewerber reagiere oder wie der Bewerber dann entsprechend auf mich reagiert. Und ja, ich denke, gerade in so einem relativ geschützten Umfeld, wie wir dieses Bewerbertraining geplant haben, kann man einfach diese Situationen üben. Und das ist ja aus meiner Sicht ja von Vorteil für beide Seiten, sowohl für uns als Personaler oder auch die Management-Ebene, die mit in Vorstellungsgesprächen ist, aber auf der anderen Seite eben auch für die Stotternden.
Genau, ich hatte ja auch einige Anmeldungen, 7 Anmeldungen hatte ich schon. Die Personen hatten sich auch sehr gefreut, waren relativ jung, gerade aus dem Studium raus. Und das ist eine sehr, sehr schöne Gelegenheit, auch im realen Umfeld eine Bewerbung durchzuführen, ein Bewerbungsgespräch, um die zu üben. Bei mir im privaten Bereich gibt es auch gerade Vorstellungsgespräche per Skype und Telefonanrufe. Ist gerade ein bisschen schwierig. Da muss die Telefonleitung gut stehen und man darf nicht hinten rumlaufen. Und ja, aber heutzutage ist man da, glaube ich, sehr kreativ. Oder wie läuft es bei Ihnen gerade zurzeit ab? Ich glaube, das ist gerade sehr, sehr schwierig.
Ja, natürlich macht uns die aktuelle Lage das ein bisschen schwieriger, beziehungsweise wir müssen einfach umdenken. Und auch wir sind inzwischen dazu übergegangen, wo es uns natürlich auch möglich ist, da Vorstellungsgespräche beispielsweise auch über solche Medien zu führen, wie sind wir heute bei Skype oder auch über Teams, Microsoft Teams. Also solche Dinge nutzen wir inzwischen auch verstärkt. Und leider ist es aber dann doch so, dass einfach diesen persönlichen Kontakt und dieses auch Gegenübersitzen und sich wirklich in Präsenz zu sehen, dann doch nochmal was ganz anderes ist. Und so toll diese Möglichkeiten auch sind, dass wir jetzt hier quasi nicht unseren Bewerberauswahlprozess komplett auf Eis legen mussten. Aber es gibt einfach doch, es ist schön, diese Digitalisierung, aber es gibt einfach auch Dinge, die uns so ein bisschen fehlen dadurch.
Ja, also ich finde auch so ein reales Gegenüber, wir in der Selbsthilfe machen gerade auch sehr viel über Zoom und Skype und da gibt es ja ganz viele verschiedene Formate, die zur Verfügung stehen, aber so ein reelles Gespräch, so face-to-face ist halt schon was ganz anderes, auch mit den Mund-Nase-Masken ist für uns auch ganz schwierig, weil der Gegenüber nicht sieht, ja, überlegt sie jetzt oder will sie jetzt was sagen oder will sie nichts sagen und gibt es halt einige Gesprächspartner, die sich teilweise auch umdrehen, weil sie mich halt nicht sehen, was ich gerade mit meinem Gesicht veranstalte. gibt verschiedene Herausforderungen. Aber man versucht sie zu meistern und ich hätte mich wirklich gefreut, wenn der Tag hätte stattfinden können. Ich hoffe, dass wir es dies Jahr oder Anfang nächsten Jahres vielleicht hinbekommen, dass wir den Tag veranstalten können und würde mich wirklich sehr freuen. Und die Personen, die sich angemeldet haben, stehen in den Startlöchern. Ich habe auch einige Bewerbungen schon hier bei mir zu Hause, die wurden gleich losgeschickt. Die Personen sind auch sehr motiviert und würden sich freuen, wenn das stattfinden würde. Was würden Sie von uns vielleicht wünschen? Sollen wir das direkt ansprechen im Bewerbungsgespräch? Oder also uns würde es, glaube ich, helfen, wenn wir das Thema direkt ansprechen würden. Dann würden wir so die Anspannung vielleicht ein bisschen rausnehmen.
Das finde ich persönlich auch ganz gut. Ich würde das auch begrüßen, wenn man einfach von vorne weg mit offenen Karten spielt. Dann habe ich als Personalerin einfach auch, ja, ich habe es dann einfacher. Ich weiß dann, womit mein Gegenüber vielleicht gerade zu kämpfen hat und kann da entsprechend auch sehr viel besser drauf reagieren.
Ja, das finde ich auch. Ja, dann möchte ich mich bedanken, dass wir dieses schöne Gespräch miteinander geführt haben. Hoffen, dass wir uns bald wieder face-to-face gegenüber sitzen und den Tag planen können und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
Vielen Dank, das wünsche ich Ihnen ebenfalls.
Tschüss.
Tschüss.
Ihr seid immer noch im Freien Radio für Stuttgart und hört den Stotterfunk. Jetzt haben wir in Michael Kofort hier bei uns. Und Michael, erzähl doch mal kurz deinen beruflichen Werdegang und was du zurzeit machst. Du bist ja aktiv in der Bundesvereinigung dort angestellt. Erzähl doch mal kurz, wie es dazu kam.
Ja, ich habe als 17-Jähriger eine Ausbildung gemacht als Industriekaufmann. Das hat mir aber nicht so gut gefallen und da kam ich auch mit meinem Stottern nicht klar und dann habe ich in einen ganz anderen Bereich danach gewechselt. Ich habe eine Ausbildung gemacht als Erzieher und habe dann zu der Zeit auch die Stotterer Selbsthilfe kennengelernt und habe für mich ein wichtiges Buch gelesen an einen Stotterer, das die Bundesvereinigung Stotterer Selbsthilfe damals herausgebracht hat. Und da sind amerikanische stotternde Stottertherapeuten, die über ihre Erfahrung mit dem Stottern berichten und die in der Tendenz sagen, stotter einfach drauf los. Ne? Also das hat mir so die Augen geöffnet in Verbindung dann auch mit aktiver Teilnahme in der Stotterer Selbsthilfe Münster. Ich hab danach dann Fachoberschule Klasse 12 gemacht, also Fachabitur und habe dann Studium als Sozialarbeiter gemacht und habe dann immer in Bereichen gearbeitet, wo ich mit Medien zu tun hatte. Ich habe Videofilme mit Schulklassen gemacht, mit Jugendzentren, mit Jugendgruppen und so weiter. Und später ergab sich das dann, dass in Münster ein offener Kanal eröffnet wurde, ein offener Fernsehkanal. Und da habe ich über 10 Jahre gearbeitet, habe da halt auch sogenannte Nutzergruppen angeleitet. Und der offene Kanal wurde dann aber irgendwann geschlossen, weil in Nordrhein-Westfalen keine offenen Kanäle mehr gewünscht wurden von der Politik. Und dann war ich erstmal arbeitslos und dann ergab es sich mit einer Stelle bei der Bundesvereinigung. Und da mache ich im Wesentlichen die Verlagsarbeit. Und ich hab mich immer schon für Bücher und Literatur interessiert. Ich habe als Jugendlicher mit anderen Leuten zusammen eine Literaturzeitschrift herausgegeben, die es auch heute noch gibt, wo ich auch heute noch Sachen mache. Und ja, der Verlag bei der Bundesvereinigung, das finde ich super, dass es einen solchen Verlag gibt. Und es macht mir auch immer Spaß, da neue Ideen zu entwickeln und neue Bücher herauszugeben. Also ich habe vorhin nochmal nachgezählt, also seitdem ich da bin, haben wir über 30 neue Bücher und Filme herausgegeben. Das neueste Buch oder eins der neuen Bücher ist jetzt ein Kinderbuch, Stoppolino, wie ich mein Stottern zähmte. Das ist ein Buch für Kinder ab 7 Jahren. Also sie können es auch schon selber lesen. Die Autorin ist selbst Therapeutin, die Illustratorin auch. Und in dem Buch geht es um einen Jungen, der mit seinem Stottern nicht klarkommt und der sein Stottern sozusagen personifiziert. Also das Stoppolino, was immer da ist und immer dann, wenn man es gar nicht gebrauchen kann, dann ist es am größten, ne? Und er lernt dann aber mit Hilfe auch einer Therapeutin, dass er sich mit seinem Stoppolino anfreunden kann und dass dann das Stottern auch gar nicht mehr so schlimm ist. Das Buch hat einerseits die Geschichte vom Stoppolino und hat aber auch noch einen ausführlichen Teil für Kinder, also ein Sachbuchtext für Kinder ist noch dabei, wie die Kinder über ihr eigenes Stottern mehr erfahren können, und zusätzlich gibt es noch einen Text für die Eltern von fachlicher Seite. Das Buch kann man im Moment kostenlos über die Bundesvereinigung beziehen. Also es ist von einer Krankenkasse finanziert und es wird kostenlos über die Bundesvereinigung abgegeben. Und ich denke, Ende des Jahres sind alle Bücher weg. Weil es doch sehr stark nachgefragt wird. Es gibt auch Reaktionen von Eltern. Also wenn die Zeit ist, würde ich jetzt gerne mal eine kleine Elternreaktion vorlesen. Ja, das ist von Sabrina, einer Mutter von einem kleinen Jungen, die sagt: Wir können den Stoppolino nur wärmstens weiterempfehlen. Wir haben noch kein Buch zum Thema gefunden, aus dem sowohl unser Sohn als auch wir, als auch die Großeltern sowie der Kindergarten, als auch nur annähernd so viel für sich mitnehmen konnten. Durch die derart geglückte Externalisierung des Stotterns ist es uns gelungen, mit unserem Sohn auf einer ganz anderen Ebene und in einer solchen Tiefe über sein Stottern ins Gespräch zu kommen. Wir durften mit ihm und seinen Erklärungen nochmals ganz viel über sein Stottern lernen und so weiter und so weiter. Und genau, der Junge hat jetzt auch schon, also die Mutter hat ihm jetzt auch schon ein Stoppolino genäht, ne? Also so als Stoppolino-Puppe. Und er will sein Stoppolino immer dabei haben. Und ist jetzt, ne, sein Stoppolino-Kuscheltier nun muss überall mit hin. Immer wenn wir auswärts schlafen, damit er in jeder Zeit schnell mal eine Runde knuddeln kann, wenn der Stoppolino seine Wörter gerade mal wieder ein bisschen festhält. Und so weiter. Also, ich würde mal sagen, das Buch ist gut. Das Buch ist ein Volltreffer. Zumindest für die Altersgruppe, für Kinder ab 7.
Also ich finde, also ich habe das Buch auch gelesen und finde es auch sehr schön, weil es kindgerechtes Thema behandelt und weil man damit mit anderen Kindern darüber sprechen kann, mit seinen Eltern darüber sprechen kann, das Kind mit den Eltern, die Eltern mit dem Kind und die Plüschfigur. Also das find ich echt super, dass das Thema Stottern auch so ein bisschen die Angst genommen wird vor dem Thema. So die erste Hürde, mit dem Kind darüber zu reden, find ich echt schön. Ja, Gabi?
Ist das für Kinder, die oder Eltern, die jetzt sich überlegen, eine Therapie zu machen, oder sollte das als Begleitbuch genommen werden? Also kann man das auch einzeln für sich nehmen und sagen, gut, das ist mal zum Schnuppern und ich entscheide mich, ob ich dann Therapie mache oder nicht, oder ja. Wie seht ihr das? Ist das Buch für sich allein schon eine Hilfe? Oder ist es ein am besten in Begleitung?
Also ich finde so sowohl als auch, man kann es begleitend zur Therapie machen oder auch als Anfang nehmen, um mit dem Kind darüber zu reden. Find ich jetzt sowohl als auch. Kann man das gut nehmen. Aber wir können vielleicht kurz eine kleine Pause machen und Michael spielt uns eine kleine Musik.
Ja, Michael, du hast so einiges über den Verlag erzählt und jetzt würde mich einfach interessieren, wie kommt ihr eigentlich an die Materialien ran? Wer entscheidet das, was jetzt über den Verlag vertrieben wird und was nicht?
Ja gut, also letztendlich entscheidet das der Bundesvorstand, der Bundesvereinigung Stottern und Selbsthilfe. Aber es gibt ein Gremium, es gibt eine Verlags-AG. Da sind 7 Personen drin, die treffen sich einmal im Jahr und überlegen dann, welche Bücher könnte man noch machen. Und da gibt es immer immer bestimmte Standardsachen. Also ein Therapieratgeber ist wichtig, der Lehrerratgeber, der Elternratgeber und vielleicht noch der Jugendratgeber. Das sind halt wichtige Sachen und die muss man auch immer mal wieder aktualisieren. Dann gibt es Vorschläge, was man so machen kann und es gibt halt bestimmte Themen, die in der BV aktuell sind. Meinetwegen war das Thema Stottern und Arbeit war aktuell, da gab es in der Bundesvereinigung auch ein mehrjähriges Projekt zu und dann haben wir halt dazu ein Buch gemacht und einen Film. Es kommt aber auch vor, dass Leute uns einfach Sachen einreichen. Zum Beispiel dieses Buch Stoppelino, das hatten wir nicht geplant, sondern die Autorin hat uns den Text geschickt und gefragt, ob wir das veröffentlichen wollen und das fanden wir spontan so gut. Dann haben wir das gemacht. Ein weiteres Buch, ne, das jetzt auch demnächst erscheint, ist Rieke. Also das ist auch von einer Autorin aus Köln geschrieben und es ist ein Mädchenpferdebuch für 10- bis 15-Jährige. Und es geht im Wesentlichen um Reiten, um Reitturniere, um Pferde und Pferdepflege und alles, was damit zusammenhängt. Aber die Hauptprotagonistin in dem Buch, Rieke, stottert. Und die Autorin versteht es sehr, sehr gut, in diesem Pferdebuch diese Informationen über das Thema Stottern einzustreuen. Denn Rieke hat bestimmte Probleme mit ihrem Stottern. Sie macht dann noch eine Therapie. Mit einigen kann sie darüber sprechen, mit anderen nicht. Sie kommt in bestimmte Situationen, wo ihr Stottern hinderlich ist und so weiter. Also man erfährt sehr viel zum Thema Stottern und es ist gleichzeitig ein ganz normales Pferdebuch, wie man das in jeder Buchhandlung findet. Und das ist auch ein Buch, das haben wir nicht von der Verlags AG oder so initiiert, sondern das hat Petra Sassmasch aus Köln einfach bei uns eingereicht. Und ja, wir fanden das gut. Und der zweite Band, Rieke oder das Gestüt am Waldrand, ein Pferdekrimi, erscheint nach den Sommerferien. Das ist unser neuestes Buch.
Was hat sich denn bei euch im Verlag am besten verkauft? Was ist der Schlager, der Kassenschlager, was euch die Regale total leer räumt?
Ja, das ist... den haben wir nicht. Ne? Den haben wir nicht. Also zeitweise lief der Elternratgeber sehr, sehr, sehr gut. Ne? Man muss aber sagen, ne? Die Verkaufszahlen sind im Laufe der letzten Jahre zurückgegangen, weil sich heutzutage viele Leute einfach kein Buch mehr kaufen über Therapien, sondern die informieren sich im Internet über die Therapiemöglichkeiten, die da angeboten werden. Ne? Also das Internet ist eine wirkliche Konkurrenz zu unserem Verlag, das kann man so sagen.
Aber ihr als Verlag vertreibt ja nicht nur Bücher, ihr habt ja auch andere Medien, die ihr bei euch im Verlag vertreibt. Vielleicht kannst du dazu noch kurz was sagen, was es bei euch sonst noch gibt.
Also wir haben zum einen noch Videofilme, die wir vertreiben. Wir haben auch ein Hörbuch und wir arbeiten beispielsweise auch mit einem Therapeuten aus der Schweiz zusammen, der selber Bücher und kleine Spiele veröffentlicht. Und diese Sachen, die er macht, die vertreiben wir sozusagen mit. Also die kann man entweder in der Schweiz kaufen oder bei uns.
Dann seid ihr sehr, sehr breit gefächert. Wir haben vorhin kurz in der Musik darüber geredet, seit wann es den Verlag gibt. Wir waren uns jetzt nicht so ganz so einig. Ich sag mal so Ende 70er, Anfang 80er.
Ja, genau.
Können wir uns darauf einigen, Michael?
Ja, genau. Ende 70er, Anfang 80er, das passt. Und zum Konzept muss ich nochmal sagen, wir versuchen natürlich möglichst viele Gruppen möglichst viele Gruppen abzudecken. Also für möglichst viele Gruppen von stotternden Publikationen herauszugeben. Das sind zum einen meinetwegen Bilderbücher, ne, für Kindergartenkinder, dann auch so Sachen für Grundschulkinder wie meinetwegen Stoppelino, dann auch Bücher für Jugendliche wie zum Beispiel Rieke und dann aber auch für verschiedene Zwecke, ne? Also Leute, die meinetwegen eine Therapie machen wollen, für die ist der Therapieratgeber günstig oder Leute, die vor einer Bewerbung stehen, da haben wir dann auch, da gibt es einen Film, da gibt es auch ein Buch. Und wir haben natürlich auch Sachen, auch fachliche Sachen, meinetwegen, wo halt bestimmte Therapien genauer beschrieben werden, Das ist zum Beispiel das Buch von Charles von Reiper, die Behandlung des Stotterns. Das ist auf jeden Fall kein Anfängerbuch, aber für Personen, die eine bestimmte Art von Therapie machen, ist dieses Buch sehr, sehr hilfreich. Ja, ansonsten haben wir auch viel für Eltern stotternder Kinder, wo auf einem Video zum Beispiel die Hauptansätze der Therapie dargestellt werden, wie das, da können die Kinder sehen, wie so eine Kindertherapie ablaufen würde und sich dann halt entscheiden, was sie da mit ihrem Kind machen. Ansonsten haben wir aber auch so fachliche Sachen, wenn zum Beispiel ein Therapeutenverband einen Kongress macht, es gibt einen, die heißen IVS, Interdisziplinäre Vereinigung der Stottertherapeuten. Da machen wir dann gelegentlich auch Videoaufzeichnungen und dann kann man diese Videos auch über die BV beziehen. Das machen dann aber weniger die Stotternden selber, sondern diese Videos werden dann mehr von Therapeuten bestellt. Aber dafür haben wir halt auch ein Angebot parat.
Da seid ihr sehr breit gefächert und da konntest du uns jetzt einen sehr, sehr guten Überblick geben, was der Verlag alles anbietet. Und vielleicht guckt der ein oder andere ja mal auf die Homepage. Dort kann man sich das Verlagsprogramm anschauen und da kann man vielleicht mal reinschnuppern, wer sich bei mir auch was ausleihen möchte. Ich habe das Verlagsprogramm bei mir im Wohnzimmer stehen, kann sich auch gerne bei mir melden und kann sich bei mir was ausleihen. Genau, Michael. Dann vielen Dank, dass du uns den Überblick gegeben hast und dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Hast du vielleicht noch einen Schlusssatz für die Hörer, die du vielleicht ermutigen möchtest, doch mal wieder ins Buch reinzuschauen?
Ja, wir haben auch sehr schöne Bücher. Ne? Also da verweise ich auf unser Buch von David Mitchell, das ist ein irischer Autor und das heißt 13 Arten, das Stottern zu betrachten. Da sagt er anfangs, das Stottern ist eine Last und ist ein Fluch und so weiter, ne? Aber er kommt dann auch darauf, ne? Stottern ist eine Herausforderung, ne? Stottern kann auch eine Brücke sein, Stottern kann sogar ein Geschenk sein. Also das ist sozusagen ein schönes Mutmacherbuch. Und es ist schön eingebunden in Leinen, mit Lesebändchen. Also das ist für mich zumindest das schönste Buch, was die Bundesvereinigung jemals herausgegeben hat.
Dann vielen Dank, Michael, und dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend.
Danke.
Tschüss. Tschüss. Willkommen im Freien Radio für Stuttgart beim Stotterfunk auf 99,2 MHz und 102.1 über Kabel. Sendeverantwortlich für die Sendung ist Anja Frei. Wir sind jetzt wieder zurück und ich möchte an die Anwesenden vielleicht mal kurz die Frage stellen. Vielleicht kann jeder kurz sagen, wie er zu das, was er heute ist, wie er dazu gekommen ist, zu dem beruflichen Weg. Warum habt ihr das gemacht, was ihr jetzt macht? War das schon immer euer Wunsch? Und ja, wer will vielleicht kurz was dazu sagen?
Gut, dann fange ich mal an. Ich bin dazugestoßen. Herzlich. Genau, hallo hier auch von Simon Kienzle, bin gerade erst zugeschaltet, etwas verspätet. Genau, aber ich will gleich auf diese Frage starten. Also da, wo ich heute bin und den Beruf, wo ich heute mache, war so nicht geplant. Lehre haben wir schon auch danach ausgesucht, möglichst Beruf, wo man wenig reden muss. Ein Mechaniker, der an seiner Drehbank steht, Fräsmaschinen bedient, vielleicht mal ab und zu eine Anweisung vom Vorgesetzten bekommt, ja, dachte ich, das ist ein toller Beruf. Natürlich entspricht es auch meinen Hobbys oder meinen Fähigkeiten, wo ich denke, dass ich da gut aufgehoben war. So habe ich meinen Beruf gewählt. Habe dann aber auch schon in der Lehre relativ schnell gemerkt, also man kommt nicht um eine Kommunikation mit anderen Kollegen oder Azubis in dem Fall, mit dem Vorgesetzten, mit anderen Abteilungen, auch in der Berufsschule, mit Lehrern, also dem Beruf, den wo man nicht reden muss, den gibt es eigentlich nicht. Und dann so über mehrere Stationen, Produktionsplaner, bist du auch ständig in der Produktion draußen, sprichst mit den Kollegen, versuchst zu planen, telefonierst mit dem Kunden noch wegen diverser Lieferterminschwierigkeiten. Also ja, auch da schon sehr viel am Telefon. Und dann den nächsten Schritt in ein internationales Unternehmen mit internationalem Ersatzteilvertrieb, technische Klärung, ich würde sagen, so gefühlt am Tag 3 Stunden am Telefon, Deutsch, Englisch, hätte ich mir ehrlich gesagt zu meiner Lehrzeit nicht träumen lassen, dass ich mal sowas machen würde, also hauptsächlich telefonieren. Ich hatte früher Angst vor dem Telefonieren, habe versucht zu vermeiden oder mich zu drücken, wo es irgendwie ging. Aber ja, es hat vielleicht ein bisschen gebraucht, es hat auch manche Rückschläge mit Sicherheit geben müssen, dass ich heute da bin, wo ich bin, dass ich heute der bin, der ich bin, der trotz Stottern einen Beruf ausübt, wo man sehr viel telefonieren muss.
Und vielleicht möchten die anderen dazu auch was sagen?
Also ich hatte auch nicht unbedingt so als ersten Berufswunsch was mit Kindern gehabt. Ich bin Erzieherin. Ich konnte mir das auch nicht so wirklich erstmal vorstellen, habe auch unterschiedliche Stufen mitgemacht. Für die Bewerbungen war es eigentlich, oder für die Berufswegplanung war es weniger interessant, was so sprachlich mit mir los war. Ich hatte, also jetzt so in Erinnerung ist das für mich eher so das Gefühl von, das ist so ein weißer Elefant gewesen. Also, dass die Leute, die mich beraten haben, irgendwie rumgeeiert sind, genauer zu sagen, was sie mir vorschlagen wollen oder welche Folgen das haben könnte und so weiter. Also die haben mir ganz, ganz vorsichtig, ne, meinst du, dass du mit dieser Sprache das so machen kannst? Ist das wirklich das, was du willst? Und wäre nicht vielleicht was Ruhigeres, wo du nicht mit so vielen Leuten sprechen musst und so weiter? Solche Vorschläge kamen von einem Berufsberater für Akademiker, war das damals, noch, also die... Das war dann am Arbeitsamt extra unterschieden für die Gymnasiasten, gingen zu einem anderen hin. Und da war dann so die Sache, das war der Erste, der mal darüber gesprochen hat, überhaupt, wie das mit der Sprache ist und was ich mir damit vorstelle. Hat aber nicht wirklich was gebracht, fand ich. Also ich habe damals gedacht, meine Sprache spielt keine Rolle. Ich kann alles und was ich mir in den Kopf setzt, das mache ich auch und das habe ich auch gemacht. Glaub aber, dass das trotzdem, wie es so in einem anderen Buch, glaube ich, heißt, das Stottern hat immer eine Rolle gespielt. Also auch wenn man nicht drüber spricht, es sind da so gewisse Sachen, wo man denkt, also gerade in den Bewerbungssituationen, auch wenn man es anspricht, was die Leute von einem hören, dass das nicht nur der Aufregung geschuldet ist, sondern dass das wirklich Stottern ist und dass man zwar weiß, was man sagen will und dass das auch sonst keine größeren Folgen hat und man seinen Job ausüben kann und denkt, dass man das hinkriegt. Dass das trotzdem irgendwie, ich konnte mich selten des Gefühls erwehren, dass es trotzdem Punktabzüge gegeben hat. Wo dann aber keiner drüber gesprochen hat, ob das jetzt, ne? Das war nur so ein Gefühl. Und das ist, finde ich, das Schwierige daran, was ist das, was wirklich der andere sie finalisiert und das und was ist das, was man meint zu sehen oder erwartet. Sie haben zwar mal oft gesagt, es ist ja alles gar nicht so schlimm und so weiter, aber ich hatte für mich das Gefühl doch, es ist für sie nicht gut genug und deswegen haben sie dich jetzt nicht genommen, sondern lieber jemanden genommen, wo man sich nicht extra drauf einrichten muss, wo alles viel, viel leichter ist und so weiter. Und das ist dann natürlich frustig. Ja, trotzdem ein Sprechberuf jetzt. Macht Spaß mit Kindern, auf jeden Fall, auch noch mit Stottern. Und ja, ich denke, das war so, wie es gekommen ist, das Beste, was passieren konnte. Ne? Auch wenn es nicht im Einzelnen alles geplant war. Es ist einfach so geworden und es ist noch lange nicht zu Ende. Es geht ja noch, denke ich, weiter und das hängt halt davon ab, was man jetzt selber sich noch raussucht. So.
Dann vielen Dank, Gabi. Und Michael, willst du vielleicht auch noch kurz dem Hörer was erzählen, wie so dein Lebensweg war?
Ja, das mache ich gern. Ich habe den klassischen Berufsweg, wie viele männliche Stotternde. Wusste nach dem Abitur gar nicht, was ich machen sollte, war dann auch unverhofft untauglich, musste dann also keinen Wehr- oder Ersatzdienst antreten und war dann einigermaßen ratlos, aber es war irgendwie klar, dass es nichts mit Sprechen sein sollte, also kein Sprechberuf. Dazu kam die Freude an der Physik, mit Physik-Leistungskurs und dann bietet sich ja die Ingenieurskarriere an oder die Konstrukteurskarriere, damals noch am Brett, analog, 1984, habe ich gedacht, habe ich meine Ruhe, kann ich meine Striche ziehen und muss ab und zu mal vielleicht was abgeben und fertig aus. Dazu kam, dass mein Abitur mit 2,8 nicht gut genug war, um gleich zu studieren und habe dann auf Anraten der Berufsberatung beim Arbeitsamt erstmal eine Lehre gemacht als Industriemechaniker. Das ging dann auch ganz gut, weil da der Schwerpunkt eben damals noch nicht so auf dem Sprechen lag. War in der Berufsschule sehr gut. Das hat mich dann so in der Praxis ein bisschen entlastet. Und habe dann die Lehre auch abgeschlossen und konnte dann aber immer noch nicht gleich studieren und habe dann irgendwann auch den Mut verloren zu studieren. Habe mich dann in der Technikerschule angemeldet und habe mal geguckt, ob ich da schneller einen Platz kriege. Das hat dann auch funktioniert. War dann dort auch sehr gut, hatte einen sehr guten Abschluss gemacht mit 1,1 und habe dann gedacht, ich krieg dann so ein ruhiges Berufsleben, wo ich nicht viel sprechen muss. Aber war dann nicht so. Und da können wir vielleicht nachher noch auf Bewerbungssituationen eingehen und Sprechsituationen bei der Bewerbung. Also ich habe dann mit diesem Abschluss gedacht, ich muss mich nicht gleich bewerben, mit dem Abschlusszeugnis kriege ich auf jeden Fall was. War dann erstmal im Urlaub, hat mir dann das Knie richten lassen, das ich mir beim Fußball verdreht hatte. Und bin dann leider in eine Rezession reingeraten, Anfang der 90er Jahre, und habe über 100 Bewerbungen geschrieben, habe also nichts gekriegt. Und leider auch unschöne Erlebnisse gehabt bei den Bewerbungen, also Telefonate mit Personalchefs oder Unternehmensleitern, die mir dann gesagt haben, so jemand wie Sie kenne ich doch nicht auf meinen Kunden loslassen. Also all solche Dinge habe ich erlebt und von daher war das für mich keine schöne Situation, sich bewerben zu müssen. Aber da kann ich vielleicht nachher noch ein bisschen was dazu erzählen.
Vielen Dank, dass ihr einen kurzen Einblick gegeben habt und jetzt lässt der Michael uns wieder eine Musik spielen.
Jetzt sind wir noch beim Stottelfunk und jetzt haben Gabi, Michael und ich erzählt und jetzt wollen wir natürlich auch die Anja fragen. Anja, wie war es bei dir?
Also ich habe mein Abitur gemacht zu einer Zeit, wo gerade die Wende war. Ich komme aus Ostberlin und ich habe halt Abitur gemacht, weil alles so ungewiss war und ich nach der 10. nichts gefunden habe und habe gedacht, naja, ich auf der Straße sitze, mach's halt Abi. Es war echt eine tolle Zeit, aber das ist ein anderes Thema. Und dann hab ich das Abi geschafft, mehr schlecht wie recht. 3,4 hatte ich. Durchschnitt, studieren hatte ich keine Lust mehr und habe gedacht, okay, machst halt eine Ausbildung, habe mich überall beworben, wurde nicht genommen, aus welchen Gründen auch immer, hatte einige Vorstellungsgespräche und dann habe ich mich bei der Bahn beworben, gedacht, naja, die nehmen mich ja eh nicht, so wie du redest. Ich habe zu dem Zeitpunkt bei weitem nicht so geredet wie jetzt. War damals auch schon in der Berliner Selbsthilfe aktiv, aber nicht als aktives Mitglied, sondern eher als konsumierendes Mitglied, aber ich bin regelmäßig hingegangen. Und die Bahn hat mich dann genommen, wo ich total entsetzt war, wie können die mich jetzt nehmen. Und dann habe ich die Ausbildung bei der Bahn gemacht. Und ich habe immer gedacht, die setzen mich in einen Raum mit einem Kopierer, einer Kaffeemaschine. Aber das haben sie leider nicht gemacht und mich überall hingesetzt, was man halt so machen kann. In der Telefonzentrale saß ich, was der Horror pur war. Jedes Mal, wo das Telefon geklingelt hat auf meinem Arbeitsplatz, habe ich Rotz und Wasser geschwitzt. Ich habe im Reisezentrum Fahrkarten verkauft, habe die Zahlen auswendig gelernt und habe im Zug Fahrkarten kontrolliert nach Hamburg. Und das waren halt schon Aufgaben, die mich sehr gefordert haben, aber die mich, glaube ich, schon aus heutiger Sicht sehr weit gebracht haben. Und ja, dann hab ich die Ausbildung bei der Bahn gemacht und dann habe ich mich beworben. Da kann ich vielleicht später noch was dazu sagen, was die Reaktionen waren. Die waren sehr, sehr unterschiedlich in den verschiedenen Städten, wo ich mich beworben habe und warum ich dann eigentlich hier in Stuttgart gelandet bin. Und die Stelle hier in Stuttgart habe ich dann 1998 angetreten. Die Stuttgarter haben mich genommen. Die Frankfurter Reisezentrum hat mich dann gefragt, wie ich denn mit den Reisenden umgehen kann oder möchte. Weil ich kann ja nicht richtig reden, dann kann ich auch keine Fahrkarten verkaufen. Dann bin ich aufgestanden, habe gesagt, hier will ich nicht arbeiten und bin von Frankfurt heulend wieder nach Berlin gefahren und habe gedacht, ich schmeiß den ganzen Scheiß wieder hin. Aber dann bin ich nach Stuttgart zum Vorstellungsgespräch gefahren und die haben mich genommen. Vielleicht auch, weil jemand auch schon im Betrieb gestottert hat. Er hat zwar nicht direkt am Kunden gearbeitet, eher im Hintergrund, aber sie waren dem Thema sehr offen. Und sie haben mich auch alles machen lassen. Sie haben mich reden lassen, so wie ich halt geredet habe. Und das hat mir sehr geholfen. Wie ist es euch denn ergangen im Bewerbungsgespräch? Also ich habe es nie angesprochen direkt. Man hat es halt gehört. Sofort hat man es gehört, dass ich stottere. Und ja, wie ist es dir ergangen, Simon?
Also ganz unterschiedlich natürlich. Ich habe mich doch einige Male beworben aus unterschiedlichen Gründen. Natürlich die erste Bewerbung zur Ausbildung war, ja, ich hatte relativ gute Noten als Realschule. Industriemechaniker waren viele Hauptschüler, das war, glaube ich, da einfach auch kein Problem. Da war ich auch noch ziemlich zurückhaltend, ziemlich schüchtern, würde ich schon sagen, und hatte da schon auch meine Probleme mit Stottern oder mich auszudrücken. Dann war sie Technikerschule, das ist nicht direkt die Bewerbung, aber auch. Das war eine sehr unangenehme Zeit, weil einfach, wenn man die Mitschüler, eher die Lehrer, dafür einfach ein Unverständnis an den Tag legt. Kann mich erinnern an eine technische Englischstunde, wo ich einen Satz hätte sagen sollen, ich habe ihn aber einfach nicht rausgekriegt und der Lehrer dann quasi mit bedrängt hat, ich soll es sagen und ding, ding, ding. Kurzum, genau. Dann nach der Technikerschule als Konstrukteur anfangen. Ja, ich hatte doch immer irgendwie noch die Hoffnung, da muss man nicht so arg viel sagen, aber ich hatte einen Vorgesetzten, der gleichzeitig Personalchef war, der mich doch sehr gefordert und gefördert hat. Er hat mich einfach diverse Herausforderungen mich damit konfrontiert, mir die Aufgabe gestellt und ich musste irgendwie durch. Ich habe dann versucht, in den Mittagspause zu telefonieren oder wenn die Kollegen nicht am Platz waren, war ein Großraumbüro, ja, es war schon eine gewisse Herausforderung. Und damals war ich auch noch nicht so, sagen wir so selbstbewusst oder auf dem Stand, wo ich jetzt bin. Genau, dann, also ich habe ehrlich gesagt auch nie bei Bewerbungen direkt angesprochen, außer einmal bei meiner letzten größeren Wechsel vor knapp 8 Jahren. Da habe ich zu Beginn einfach, da hatte ich auch eine Phase, da ging das sprachlich nicht so gut. Und dann habe ich die erste paar Sätze gesagt bei der Vorstellung, ja, ich stottere und wenn ich mal eine kurze Pause habe, dann ist es nicht, weil ich keine Antwort habe, sondern weil ich ab und zu was etwas länger brauche oder einfach eine Blockade habe. Einerseits um zu informieren, um transparent zu sein, aber auf der anderen Seite, um auch den Druck rauszunehmen für mich, dass ich da versuchen muss, perfekt, toll zu sprechen. Beim letzten internen Wechsel habe ich es nicht gesagt. Habe es aber dann, also beim Bewerbungsverfahren selber nicht, aber danach dann im Gespräch mit dem Gruppenleiter einfach, dass er informiert ist, aber zu dem Zeitpunkt war ich auf dem sprachlichen Stand, wie ich sagen würde, da fällt nur bedingt auf in ganz wenigen Situationen. Es ist nach wie vor so, dass ich auch jetzt im Alltag eigentlich kaum Probleme habe oder kaum Situationen gibt, wo ich noch einen Block habe oder sprachliche Probleme habe. Und genau, das war so meine Bewerbungsphase. Gabi, wie war es denn bei dir?
Also mir ging es in gewisser Weise ähnlich, zumindest so die Anfänge, wo man die ersten Bewerbungen machen muss. Da habe ich auch nicht direkt gesagt, was Sache ist. Und jetzt ist es ja auch so, dass ich, wo ich halt mal wieder mich neu orientieren wollte und eine andere Stelle vielleicht noch bekommen wollte, hab ich dann das Angebot von der Bundesvereinigung Stottern und Selbsthilfe gesehen, wo es dann darum ging, dass man Bewerbungstrainings macht. Und ich bin dann quasi in die Ausbildung für Multiplikatoren reingerutscht. Das war ein offenes Angebot gewesen. Ich war eigentlich da, um was für mich selber nur mitzunehmen, für meine Bewerbung. Aber das hat mir so gut gefallen, da, dass ich dann gleich die weiteren Workshops dazu auch noch weitergemacht habe, um mich mit dem Ganzen nochmal genauer auseinanderzusetzen, was man noch alles machen kann, dass es Stotternden leichter fällt, sich zu bewerben und einen guten Eindruck zu hinterlassen. Und da wurde mir innerhalb dieser Ausbildung dann auch klar, ja, es ist gut, das zu sagen, einmal, um überhaupt selber Worte dafür zu haben, was hat man denn da eigentlich? Wie bezeichnet man das selber? Was das sind so gute Worte? Und das ist schon der erste schwierige Schritt, fand ich damals zumindest, da die richtigen Worte für zu finden, dass es nicht zu verniedlichend ist, so ein kleines Sprachproblem oder wie man das auch immer nennen will, sondern auch wirklich ganz klar zu sagen, das ist so und auch wie es dann weitergeht. Denn der andere braucht ja die Information, um einschätzen zu können, was sagt denn das Gegenüber und warum ist das so und dann auch da anhaltend darauf reagieren zu können. Denn ich denke mal, das ist auch eine Überraschung für Leute, die einem das ja auch nicht ansehen können, dass man stottert, wenn sie dann plötzlich feststellen, was ist da los, keine Ahnung, das wiederholt sich, war das jetzt Zufall oder da kommt es öfter. Und zu dem Zeitpunkt habe ich auch nicht so, ja, also gestottert, aber das konnte man noch unter, ist halt ziemlich aufgeregt, ne, noch verbuchen. Sobald das über eine längere Strecke ging und ich sicherer wurde, wurde das dann einfach auch weniger. Und deswegen habe ich mir in den ersten Bewerbungsgesprächen geleistet, ja, gar nicht drüber zu reden. Jetzt, wo ich quasi mich damit auseinandergesetzt habe und das gelernt habe, ja, denke ich, dass es gut ist, drüber zu sprechen und auch schon relativ bald, weil es wirklich den Druck von einem selber wegnimmt. Man kann leichter drüber sprechen und muss sich ja nicht lange drüber aufhalten und erklären, sondern einfach nur sagen, was das Sache ist, und dann geht das Bewerbungsgespräch seinen Gang. Und es gab dann auch Rückmeldungen von Bewerbungsgesprächen. Also ich war jetzt in Bewerbungsgesprächen, wo man mir angeboten hat, auch nochmal nachzubesprechen, wie das Bewerbungsgespräch gelaufen ist. Und das fand ich eine ganz, ganz tolle Möglichkeit. Das hat man mir bloß in Aussicht gestellt nach dem Motto, wenn Sie wollen. Und das war jetzt auch quasi das erste Mal, dass ich dann auch nachgefasst habe und gesagt habe, oh ja, das mache ich jetzt. Ich frage jetzt mal, wie war es denn? Und was gibt es da für Kritikpunkte? Und da war im Prinzip auch, dass die dann gesagt haben, ja gut, sie haben da und da gestottert, sie haben das gesagt. Es wäre verwunderlich gewesen, wenn sie nicht drüber gesprochen hätten, und dann hätten wir irgendwie die Kurve kriegen müssen, wie wir dann auf sie zugehen und das erfragen. Sie haben es uns leichter gemacht und fanden das gut. Und deswegen kann ich es nur empfehlen, und dann, wenn die Möglichkeit da ist, im Nachgang das zu machen, auch nochmal zu besprechen. Ja, jetzt, Michael, wie sieht es bei dir aus?
Ja, ich glaube, wir spielen noch eine kleine Musik und dann machen wir mit der Gesprächsrunde weiter, würde ich vorschlagen. Oder was meint ihr?
Ja. Genau. Nun haben wir wieder eine tolle Musik gehört, und vor der Musik hatten wir mit dem Michael geredet. Michael, wie erging es dir denn?
Ja, ich habe mich schon lange nicht mehr wirklich bei einer externen Firma beworben. Also meine erste Bewerbung, habe ich ja vorher erzählt, war nach dem Abitur auf eine Lehre als Industriemechaniker. Da ging es tatsächlich sehr wenig ums Sprechen. Ich habe das dort dann auch nicht thematisiert. Da musste man so Fragebogen ausfüllen, was Allgemeinwissen und sowas angeht, ein paar Rechenaufgaben lösen. Und woran ich mich noch erinnere, was mich geprägt hat, man musste so ein Drahtelement nach einer Vorgabe biegen. Ich war dann so aufgeregt, dass ich das abgebrochen habe, habe dann aber die Stelle trotzdem bekommen und war dann froh, da eine Ausbildung machen zu können. Dann habe ich dort eine Weile gearbeitet, habe mich dann an der Technikerschule beworben, das ging problemlos. Habe dann nach dem Abschluss, wie vorher schon erzählt, mehrere unerfolgreiche, nicht erfolgreiche Bewerbungen abgeschickt, über 100. Habe dann nach einem Jahr Arbeitslosigkeit gemerkt, dass ich da irgendwie jetzt nicht weiterkomme, und habe dann was ganz anderes gemacht. Habe Brötchen verkauft, habe Schneemaschinen repariert, so ganz verschiedene, so kleine Arbeiten, und habe dann über einen Bekannten erfahren, dass mein jetziger, heutiger Arbeitgeber jemand als Aushilfe sucht, der ein bisschen in der Produktion aushilft oder Geräte einpackt. Das habe ich dann genug gemacht. Da war ich dann beim Bewerbungsgespräch mit dem damaligen Werkleiter. Das ging aber auch relativ problemlos, weil es ja, wie gesagt, nur um Aushilfstätigkeit ging, zwar jetzt keine ausführliche Bewerbung. Dann ging es aber so weit, dass ich dann auch Geräte prüfen durfte, dass irgendwann mal gemerkt haben, hoppla, der hat ja was drauf, der hat aber richtige Ausbildung. Und dann ging es darum, ob sie mich einstellen. Dann haben sie mich ins Prüffeld eingestellt, das ging dann auch problemlos. Und dann wurden in der Entwicklung zwei Stellen frei. Und der damalige Entwicklungsleiter wollte gern, dass ich eine davon kriege. Und ich weiß im Nachhinein, dass der Werkleiter das verhindert hat und den, als Grund meinen Stottern angeführt hatte. Ich hatte das Glück, dass von den zwei Bewerbern, die schon eigentlich auf dem Sprung waren, einer kurzfristig abgesagt hat. Und dann hatten sie niemand und dann hat sich doch der technische Leiter durchsetzen können. Ich hatte die Stelle gekriegt in der Entwicklung, habe mir dann auch ganz gut eingearbeitet, hatte die gleichen Probleme, die der Simon auch beschrieben hat, also Büro mit mehreren anderen Kollegen, habe dann versucht abends zu telefonieren, wenn die alle nicht mehr da sind und so weiter. Hatte dann auch das Glück, mit einem älteren Kollegen, der dann auch neu eingestellt wurde, zusammenzuarbeiten, der sehr viel am Telefon geklärt hat und letztendlich habe ich von dem auch gelernt, dass es mit dem direkten Sprechen im Arbeitsleben viel einfacher geht, als wenn man sich alles aus Büchern oder aus dem Internet holt. Und was ich dann ganz interessant fand, ich habe dann da zwei, drei Jahre in dem Bereich gearbeitet, dann hat sich der Werkleiter verändert, also hat das Unternehmen verlassen und hat dann, bevor er ging, kam der zu mir persönlich und hat dann gesagt, es täte ihm im Nachhinein leid, er hätte versucht zu verhindern, dass er die Stelle kriegt, das gibt er zu. Und er ist sehr positiv überrascht, wie ich mich da entwickelt habe und wie ich die Arbeit bewältigt, trotz meinem Stottern. Und das fand ich dann eine sehr gute Geste, wobei es natürlich vielen bestimmt so geht, dass sie diese Einstiegshürde nicht überwinden können, weil das Stottern doch im Weg steht und viele Personalchefs oder Vorgesetzte da nicht richtig damit umgehen können, glaube ich. Und seitdem gab es intern viele Wechsel, also ich arbeite immer in der Entwicklung, in verschiedenen Bereichen immer mal wieder, hatte wechselnde Vorgesetzte, wo es dann natürlich immer zu Personalgesprächen kam. Ich habe das meistens kurz thematisiert, wie Sie vielleicht schon mitbekommen haben, oder wir haben schon miteinander gesprochen, Sie wissen, dass ich stotter, und habe aber meistens eine positive Rückmeldung bekommen. Wobei, muss ehrlicherweise sagen, meine Symptomatik und mein Auftreten heute auch ein anderes ist als vor 20 Jahren. Das spielt natürlich auch eine große Rolle. Genau. Soviel zu meiner beruflichen Geschichte mit meinem Stottern.
Also mir geht's auch so ein bisschen. Ich habe mich vor 4 Jahren das letzte Mal beworben innerhalb der Bahn. Aber ich habe mich seit 25 Jahren oder 20 Jahren nie mehr irgendwo extern beworben, bin immer bei der Bahn geblieben und die interne Bewerbung hatte ich auch ein Vorstellungsgespräch, aber die haben mich ja gekannt, also war das eigentlich relativ locker. Wir saßen halt mit dem Betriebsrat zusammen und haben ein bisschen geschwätzt und ja, dann hast du halt die Stelle. Also von daher war das eigentlich relativ locker. Aber heutzutage, also bei uns in der Familie, gibt es gerade Bewerbungen und jetzt in der Corona-Zeit ist das nochmal ein bisschen anders. Zum einen läuft es heutzutage sehr viel übers Internet. Also da tut man die Bewerbungsunterlagen hochladen, dann tut man sehr viel telefonieren, Corona-bedingt. Dann macht man über Skype Vorstellungsgespräche. Ja, ich glaube, die Jugend heutzutage, die muss da ganz andere Hürden nehmen als wir damals.
Ja, ich glaube schon, und ich glaube auch, dass das, also behaupte ich einmal, das Verständnis vielleicht auch Menschen, die stottern, ist vielleicht mittlerweile ein Tick höher, mag ich es einmal zu behaupten. Also im Prinzip, oder was viele einfach auch erkannt haben, dass Sprache ist eins von vielen Bausteinen. Natürlich ist es ein wichtiges Element, aber soziale Kompetenz und andere Sachen sind da, würde ich sagen, gleichgestellt mittlerweile, dass da, glaube ich, schon eine höhere Akzeptanz da ist.
Du musst aber erstmal dazu kommen, diese soziale Kompetenz auch zeigen zu dürfen, ne? Und da ist so dieser Ausschnitt im Bewerbungsgespräch schon relativ eng und schwierig. Also so manche Sachen weißt du ja auch selber nicht, was du schon kannst oder was, wo du eigentlich nur eine Gelegenheit zu brauchst, um das zeigen zu können, weil du hast da vielleicht noch nie drüber nachgedacht, genau das mal machen zu müssen oder zu dürfen.
Ich bin da auch anderer Meinung als du, Simon. Ich stelle im Arbeitsleben fest, dass Sprechen oder Präsentieren immer wichtiger wird. Also ich glaube, also ich habe jetzt in der jüngsten Vergangenheit Technikerabsolventen betreut und habe dann gelernt, dass bei denen in der Präsentation ihrer Arbeit die Präsentationstechnik, wie die sprechen, wie sie es präsentieren, ein ganz, ganz großes Gewicht in der Endnote hat. Also nicht so wie früher, da konnte der Ingenieur schon ein bisschen brummig und maulfaul sein. Das geht heute nicht mehr. So wie du vorher auch richtig gesagt hast, den Beruf, wo man nicht sprechen muss, den gibt es heute nicht mehr. Von daher denke ich, die Gewichtung ist schon höher jetzt. Auch sprechend gesehen.
Also ich glaube, es kommt auf den Beruf darauf an, wie groß die Gewichtung des Sprechens ist. Ich meine, wo derjenige das Telefongespräch hatte, da wurde er auch gefragt, ob er Zeitung liest. Und hat halt gesagt, ja, er hat halt Zeitungs-Apps auf seinem Handy. Und da wurde auch über gewisse Geschehnisse gefragt, die gerade passieren. Und ich denke mal, die wollten auch hören, wie er sich ausdrückt. Und ja, also ich glaube, die Ausdrucksweise ist sehr, sehr wichtig. Und wie derjenige das rüberbringt. Und wenn er dann vielleicht noch dazu stottert und derjenige nicht weiß, dass es Stottern ist, sondern er denkt vielleicht, das ist Aufregung oder das ist, weiß ich nicht, Unsicherheit, dann ist es vielleicht gut, wenn man das anspricht.
Ja, aber da wären wir jetzt bei dem Punkt, spreche ich es an oder spreche ich es nicht an? Das ist ja auch so ein Punkt, wo es kein richtig und kein falsch gibt. Ich denke, gerade bei dem Punkt, ohne das andere jetzt abwürgen zu wollen, und ich sage da noch was zu nachher, ich denke, es kommt einfach auf die Situation an und so wie sich der ein oder andere auch vielleicht wohlfühlt. Also jemand, der eine starke Symptomatik hat, der wird sie nicht verstecken können. Mhm. Und da ist es natürlich in vielerlei Hinsicht auf jeden Fall besser, wenn er das von vornherein thematisiert. Beim Telefoninterview sowieso, da wird es eher stärker sein, schätze ich mal, wie jetzt im persönlichen Kontakt. Also da muss es einfach dann zu Beginn sagen. Das sind mehrere Varianten. Wie gesagt, man nimmt sich selber den Druck, man informiert und man ist transparent und sagt oder zeigt auch stichweise damit, dass man damit eigentlich umgehen kann und dass man sich da nicht verstecken muss. Für andere, die wo Symptomatik ist nicht so stark ist, käme es wahrscheinlich drauf an. Also ich habe es, wie gesagt, auch nicht immer gemacht. Ich würde es wahrscheinlich wieder auf mein Bauchgefühl verlassen. Wenn ich da reingehe und die Atmosphäre ist etwas kühl, dann würde ich es wahrscheinlich sagen, weil da der Druck größer ist. Jetzt, wenn die Atmosphäre eher locker ist, dann würde ich es wahrscheinlich nicht sagen. Aber wie gesagt, da gibt es kein richtig und kein falsch, ist meine persönliche Meinung.
Ja, der Ansicht bin ich auch, Simon. Es gibt keinen Weg, der grundsätzlich richtig ist in dem Fall. Es kommt darauf an, wie stark deine Symptomatik ist. Es kommt darauf an, wie gut du mit ihr umgehen kannst. Und es kommt auch darauf an, auf was du dich bewirbst, denke ich. Das sind schon die drei Einflussfaktoren. Und ich denke, am wichtigsten ist, wenn du schon stotterst, dass du ausstrahlen kannst, dass du dich mit deinem Stottern auseinandergesetzt hast und dass du damit klarkommst. Also ich hatte mal so eine Situation mit einem Vorgesetzten, da habe ich das angesprochen und gesagt, sie haben jetzt schon gehört eine Weile, wie ich spreche, sie hören, dass ich stotter. Ist das ein Problem für Sie? Und dann hat er gefragt, ist das ein Problem für Sie? Zu mir, und habe ich gesagt, nee, ich bin damit klar soweit. Und dann hat er gesagt, für mich ist auch kein Problem. Und von daher ist es, glaube ich, schon wichtig, einfach, wie du dazu stehst, einfach. Also wenn das dich zu sehr behindert oder wenn du das zu sehr vor dir herschiebst, sage ich mal, dann kann das ja dir viel von deiner Arbeitsenergie nehmen, weil du dich zu viel mit deinem Stottern beschäftigst. Und dann könnte ich so verstehen, wenn der Personalchef Vorbehalte haben.
Ihr seid immer noch im Freien Radio für Stuttgart beim Stotterfunk. Sendeverantwortliches Anja Frei. Und jetzt möchte ich so eine kleine Runde starten des Bewerbungsgesprächs, Bewerbungsmarathons, was für jeden vielleicht so das Fazit ist. Da möchte ich vielleicht beginnen und ich möchte an die sich jetzt vielleicht bewerben, ob jung oder alt, vielleicht sagen, euch stehen die Wege offen, tut euch trauen, macht das, was ihr machen wollt, egal was es ist, ob es Sprechen ist oder nicht Sprechen ist, und geht einfach raus. Was sagst du denn, Simon?
Ja, also ich kann nur aus eigener Erkenntnis, sage ich mal, sagen. Also im Prinzip, auch mit Stottern ist jeder Beruf möglich. Traut euch, und wenn der Personaler sagt, aufgrund eures Stotterns ist der Job nicht der richtige für euch, dann sage ich, es hört sich platt an, aber dann ist das Unternehmen nicht das Richtige für euch. Also wenn jemand euch nicht so akzeptieren kann, wie du bist, dann ist es das falsche Unternehmen. Hört sich platt an, vielleicht auch etwas überspitzt formuliert, aber bei der Einstellung bin ich mittlerweile, war ich früher auch noch nicht, ganz klar nicht, aber mittlerweile bin ich bei der Erkenntnis, dann habe ich die Firma nicht verdient.
Und was sagst du als Abschluss, Michael?
Ja, das ist nicht so einfach. Aus der Perspektive des heute 55-Jährigen einigermaßen gut mit seinem Stottern umgehen könnender Mensch, stimme dem Simon zu. Aus Perspektive des 18-Jährigen Michaels, der Angst hat vorm Sprechen und vor jeder Sprechsituation davonlaufen wollte, kann ich das nicht unterschreiben. Deshalb ist es einfach von Fall zu Fall zu sehen. Und aus meiner Sicht ist es am wichtigsten, vermitteln zu können, dass man mit seinem Stottern klarkommt und dass man dann mit Stottern wirklich auch alles machen kann und das dann auch möglichst ausstrahlend bei Bewerbungssituationen. Das ist natürlich ein bisschen Arbeit, da muss man an sich arbeiten. Ich wäre froh, mir wäre das schon früher gelungen, diesen Weg zu beschreiten, und deshalb empfehle ich jedem jungen Menschen heute auch, sich mit seinem Stottern auseinanderzusetzen. In der Stotterer Selbsthilfe gibt es auch viele Angebote. Es gibt Beratungsmöglichkeiten, auch wie man sich in Bewerbungssituationen verhält. Und deshalb kann ich, also ich kann aus meiner Alterssicht jetzt keinem Jungen raten, was er tun soll. Aber das Wichtigste aus meiner Sicht ist, wenn man weiß, was man will, das ist mal das Allererste, was möchte ich mit meinem Leben anfangen. Und dann sollte nicht das Hindernis sein, sondern es wäre schön, wenn es dann Möglichkeiten gäbe, dass man sich einfach trotz des Stotterns auf seinen Weg begibt. Manchmal auch in kleinen Schritten, aber auf jeden Fall auf den Weg begeben. Meine Empfehlung.
Und Gabi, was möchtest du noch hinausschicken?
Ich denke, das Ganze ist ein Prozess. Das Stottern entwickelt sich, man selber entwickelt sich und man fängt halt klein an und das geht immer weiter irgendwie, und je weniger man da, glaube ich, festgelegt ist, kann man auch links und rechts das mitnehmen, was man brauchen kann. Und Austausch, die Gruppe, Leute, die einen kennen, Beratungsangebote, viel bewerben, viel Übung, ja, alles kann helfen, und auch wenn es anstrengend ist, ist dann vielleicht, kristallisiert sich dann aus dem ganzen Prozess der wirkliche Traumberuf oder die Traumstelle heraus, die man vorher gar nicht so im Auge hatte.
Dann vielen Dank für euer Statement, und jetzt lasst uns nochmal Musik spielen. Nun seid ihr immer noch im Freien Radio für Stuttgart beim Stotterfunk. Wir haben jetzt am Ende der Sendung und wir wollten euch noch ein paar Informationen geben. Zum einen zur Selbsthilfe. Im September wird der nächste Gruppenabend stattfinden. Ob der in den Räumen wieder stattfinden, in der Tübinger Straße 15, in der KISS oder über Zoom, das können wir leider noch nicht sagen, wegen Corona und so. Wir werden euch aber entweder über den den Verteiler informieren oder über die Homepage. Bitte schaut nach und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend.
Gut, dann mache ich weiter. Wir haben dieses Jahr noch zwei Stotterfunksendungen, einmal am 29. Oktober, die nächste. Da wird es wahrscheinlich schwerpunktmäßig Themen zum Kongress geben, der ja dieses Jahr im Herbst in Dortmund stattfindet. Hoffentlich mit Frage-Ausrufezeichen. Corona-bedingt kann man ja nicht genau sagen, in welcher Form und ob überhaupt, aber die Anmeldungen laufen. Ich habe jetzt erfahren, zufällig, dass es jetzt auch anscheinend mehr Anfragen gibt als Plätze. Also muss man vielleicht nochmal Plätze nachordern in den umliegenden Hotels. Das weiß ich nicht genau. Aber es lohnt sich auf jeden Fall immer, so einen Kongress mal anzuschauen. Dann haben wir die letzte Sendung dieses Jahr an Silvester. Das wird dann wahrscheinlich eine schwerpunktmäßig Unterhaltungs-, Musik-Rückblick-Sendung werden, wo man dann vielleicht Musikwünsche oder Jahreswünsche oder sowas anbringen und euch dann gut unterhalten und ins neue Jahr bringen wollen. So viel von mir. Die heutige Sendung gibt es dann auch absehbar wieder auf unserer Homepage nachzuhören, www.stotterfunk.de. Leider ohne Musik aus rechtlichen Gründen, aber die Sprechbeiträge kann man auf jeden Fall nachhören.
Dann sagen wir tschüss. Sendeverantwortlich für die Sendung war Anja Frei. Und vielen Dank, dass ihr alle mitgemacht habt, dass ihr eure Beiträge so zahlreich hiermit eingebracht habt. Und ich wünsche euch allen einen schönen Abend.